könnt euch überraschen. Ich habe etwas anderes heute Morgen euch mitgebracht. Alle gesehen? Gibt es irgendjemanden, der jetzt nicht an Schoki denkt? Fühlt euch frei. Es geht nicht anders. Es sind einfach Reflexe. So sind wir einfach. Wir denken doch logisch, selbstverständlich. Es sind einfach unsere Reflexe. Das sieht aus wie Schoki. Das ist Schoki. Oder? So läuft das im Leben. Aber heute im Gottesdienst geht es im engeren Sinn nicht um Schoki. Es geht um was unter der Verpackung ist. Was unter der Sache ist, was unter den Dingen, unter der Verpackung vom Menschsein und unter der Verpackung vom Glauben ist. Es steht heute ein sehr herausfordernder Bibeltext da. Und wir haben schon tüchtig gebetet im Vorfeld für den Joni, dass er die Weisheit hat, das auch gut überzubringen. Aber letztlich ist es ja nicht nur die Aufgabe von uns vorne, es ist die Aufgabe von jedem von euch. Ganz wachsam hinzuhören, hinzuschauen und zu spüren, was unten dran ist. Ihr müsst noch ein bisschen warten, das Geheimnis lüftet sich noch nicht. Lassen wir uns einfach ein und sind wachsam und aufmerksam. Ja? Nein? Während ihr nochmal ein wunderschönes Unplugged-Lied schickt, geht die Kollekte durch die Reihe und wie immer. Öffnet euer Herz und fühlt euch frei. Das müssen.
Ich glaube, dass Jesus bleibt meine Freude. Ich hoffe auch nach dem Gottesdienst noch. Letzten Sonntag haben wir einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert zusammen und ich bin so gesundigt davor gestanden und es ist spannend, wie viele positive Reaktionen ich bekommen habe auf meine Kleider. Es haben die Leute gefragt, Joni, wieso tust du eigentlich nicht hier in der Mino so predigen? Na gut, jetzt habe ich mal die schönen Kleider angelegt. Es passt ja auch gerade zum Thema, weil ich bin noch der gleich. Egal, welche Kleider ich habe, aber man nimmt mich anders wahr. Man sieht, wenn ich so daherkomme, auch wenn ich dort die Stadt laufe, so begegnet man mir anders, als wenn ich irgendwie in Hodeln und Fetzen durch Aarau laufe. So funktionieren wir Menschen, wir schauen aufs Äußere. Die Geschichte, die ich mit euch heute Morgen beleuchte, hat ja auch viel mit dem zu tun. Wer bin ich wirklich? Bin ich da, wo man meint, ich bin, oder bin ich jemand anderes? Es hat viel mit Wahrnehmung zu tun und ja, wie sieht es denn wirklich in mir aus? Silvia hat schon gesagt, das ist ein herausfordernder Text. Geschichte vom Lazarus und vom reichen Mann. Wer hat in den letzten 5 Jahren mal eine Predigt zu dieser Geschichte gehört? Also das sind wirklich wenige. Ich muss ehrlich sagen, ist auch nicht meine Lieblingsgeschichte. Weil sie fordert raus und gibt auch viele Fragen. Und vielleicht, wenn du jetzt hörst, die Geschichte läuft bei dir vielleicht ein Film ab, ein Film von Erlebnis, wo du vielleicht mit dieser Geschichte zusammen gemacht hast. Ein Film, eine Geschichte, wo du vielleicht gemerkt hast, du bist unter Druck gekommen, man hat dir Angst gemacht in deinem Leben mit so einer Geschichte. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel, auch nicht von dieser Geschichte. Ich habe mich versucht, mal neutral wieder an die Geschichte anzuwagen. Und ich habe für mich wie einen neuen Zugang gefunden. Und ich habe mich gespürt heute Morgen ein bisschen. Die Geschichte vom Lazarus und dem reichen Mann. Ihr dürft zurücklehnen und zulassen. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann man von euch niemand hier hereinkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters. Denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Bei der Vorbereitung auf die Geschichte habe ich mich mit dem Kontext auseinandergesetzt. Und den finde ich wirklich spannend. Warum erzählt Jesus die Geschichte? Was ist sein Ziel, seine Absicht? Zu wem redet er denn eigentlich? In diesen Texten vorher redet Jesus über Reichtum und materielle Sachen. Er redet davon, dass es wichtig ist, dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, wo Gott uns anvertraut hat. Dass wir soziale Verantwortung übernehmen füreinander, für mein Umfeld, für meinen Nächsten. Und dass dann wir selber gesegnet werden und ein Segen auf unserem Leben ausgeht. Er stellt also unser Leben in Zusammenhang zueinander. Nicht nur wir zu Gott, sondern wie wir zusammen umgehen, ist massgebend. Dann wird er konkreter. Und er redet zu den Pharisäern. Die Pharisäer sind die Leute, die damals sehr angesehen sind im Volk. Die Pharisäer sind die, die vorgegeben haben, eben ein korrektes, gutes Leben zu führen. Die Pharisäer sind die, die viel Geld hatten, reich waren und aussen vorgegeben haben, sie seien gerecht vor Gott. Sie haben auch ihrem materiellen Segen haben sie die Bestätigung gesehen, jawohl, wir haben Gunst bei Gott, darum geht es uns gut. Das hat zur Folge gehabt, sie haben sich überhaupt gegenüber den Menschen, wo es schlechter gegangen ist, das ist ja sozusagen ihr Schicksal. Jesus spricht die Härte an, einmal vergleicht er sie mit einem Graben, sagt, ihr seid aussen, wie ein weisses Grab, aber innen, da stinkt es gehörig, das ist wie ein Grab, wo der innerlich eigentlich vermodert. Also wir würden uns ja hüten, so zu reden über Menschen, oder? Jesus hat sie wirklich hart angefasst. In diesen Vorreden kommen ja auch so Texte von Jesus, wo er sagt, schaut, es ist schwierig, zwei Herren zu dienen. Ich kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit sagt er nicht, ich kann nicht reich sein und Gott dienen, aber ich kann nicht im Reichtum dienen. Das ist der Unterschied. Und Gott dienen. Der Vers 14 wird ein bisschen persönlicher, weil der kommt jetzt der Schreiber vom Lukas-Evangelium und sagt da, da hörten die Pharisäer, was Jesus sagte, die waren geldgierig und spotteten über Jesus. Jesus war für die Pharisäer eben auch so ein Armer, der eigentlich nichts sagen konnte und Leben eigentlich nicht Sachen auf die Reihe bringt. Und er ist umgeben einer von ärmlichen Leuten und nicht unbedingt von denen, die angesehen sind. Darum, was kann denn der innen überhaupt über Geld, über Umgang mit Reichtum sagen? Er hat keine Ahnung vom Leben in ihren Augen. Darum spotten sie über ihn. Und Jesus reagiert auf das und sagt, ihr Pharisäer, die sich selber vor den Menschen als gerecht darstellen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel bei Gott. Und ich glaube, mit dieser Aussage trifft er den Kern von dieser Geschichte, die wir zusammen anschauen. Was sind wir und was zählt schlussendlich bei Gott? Um da geht es. Jesus erzählt zuerst die Geschichte, eben der Pharisäer. Er erzählt ihnen und hat ihnen eigentlich einen Spiegel vor Augen und er bringt sie so auf den Boden von der Realität zurück. Wir leben heute 2000 Jahre später und es ist eine alte Geschichte. Die Frage ist, was hat die Geschichte mir noch heute zu sagen? Heute, 2000 Jahre später, will Jesus mir etwas damit auf den Weg geben? Und mit dieser Frage bin ich an den Text gestanden. Was sagt mir Jesus heute? Es sind sehr einfache, plakative Erkenntnisse, so im ersten Moment vielleicht einmal. Unser Reichtum rettet uns nicht. Spannend ist, dass Jesus den Reichen keinen Namen gibt. Sondern es heisst einfach, der reiche Mann. Was drückt Jesus damit aus? Reichtum ist die Identität vom Mann. Das, was er hat, ist er. Wenn er nichts hat, ist er nichts. Wenn er viel hat, ist er viel wert. Sein Wert hängt von dem ab, was er besitzt. Ich sehe einige Parallelen zu der heutigen Welt. Aber vermutlich hat es ja immer Parallelen auch gegeben, wie eben schon damals. Aber sind das nicht eben gerade auch die Parallelen zur heutigen Zeit? Viel Geld haben, Reichtum haben, Leben im Luxus. Das sind doch schon Ziele, die wir irgendwo anstreben. Das möchten wir. Und Reichtum, materielle Sachen, gibt Macht und Wert. Menschen, die viel haben, werden auch anders behandelt in der Gesellschaft. Also das sind Ziele, die wir irgendwo verfolgen. Und ich würde mal sagen, gerade hier in dieser westlichen Welt, sind ja die Ziele, die uns auf Trab halten. Viel arbeiten, viel verdienen, noch mehr arbeiten, noch mehr wollen. Es hält die Wirtschaft in Schwung und uns auf Trab. Und es bringt viel Stress in unserem Leben. Es passiert auch viel Ungerechtigkeit, weil der Mensch ist der Ursacher von Reichtum und Armut schlussendlich, oder dass es nicht gerecht verteilt ist. Wir könnten jetzt denken, wenn es uns Menschen so gut geht, könnte man dankbar Gott gegenüber werden und irgendwo dadurch unsere Gottesbeziehung stärken. Spannenderweise passiert aber eher das Gegenteil. Wir sind stolz auf unsere Errungenschaft, wir haben es geschafft, wir können das Leben an die Hand nehmen, wir können unsere Ziele erreichen, wir haben es unter Kontrolle, wir werden autonom und für was brauche ich denn Gott in meinem Leben? Vielleicht sind das Thematiken, die du merkst, wenn du im Gespräch bist mit Mitmenschen. Jemandem zu erklären, wo es gut geht im Leben, ist es schwierig, dass er Gott braucht. Warum auch? Er hat ja alles. Und so glaube ich, täuscht der Reichtum und unser materielles Segen uns eine falsche Sicherheit vor. So wie das eben auch passiert ist hier in dieser Geschichte. Die Pharisäer haben sich in Sicherheit gewögt. Wenn wir es hier im Leben anbringen, werden wir es doch später, falls es überhaupt es später gibt, doch irgendwie auch anbringen. Das ist das Denken. Spätestens nachdem der Mann das Zeitliche gesegnet hat, hat er erkannt, dass da irgendwo Zusammenhänge gibt zwischen dem irdischen Leben und dort, wo er einmal einer seine Zeit verbringt. Im Totenreich, oder vom Griechischen her, heisst dort Hades, das wird 11 Mal im Neuen Testament genannt. Ein synonym Begriff im Alten Testament wäre Sheol und wird 61 Mal genannt. Also 72 Mal redet die Bibel von dem Ort, wo nicht unbedingt so toll ist. Wir können auch sagen, der Ort, wo sich Gott zurückzieht, und der ist im wahrsten Sinn vom Wort eben auch höllos, wenn Gott sich völlig zurückzieht. Eine andere, vielleicht banale Erkenntnis, aber mir bewegt sie. Wir brauchen Jesus auch heute noch. Du und ich, deine Freunde, deine Familie, wir alle. Die Reaktion von dem Lazarus finde ich spannend, was jetzt passiert mit dem. Jetzt fällt er an zu denken und jetzt kommt er auf ganz spannende Lösungsansätze. Der erste ist, klar, der Lazarus könnte ihm ja weiterhin dienen, schliesslich ist er der niedriger als er, er könnte ihm ja da ein bisschen sein Maul mit Wasser abdingseln. Netzen. Also es hat sich noch nicht so viel geändert im Denken, aber er spürt doch, es ist eigentlich Mist, wenn meine Brüder da hinkommen. Und ich sage, hey, wir könnten doch jetzt jemanden, der schon mal da war, zurückschicken oder jemand vom Totenreich, könnt ihr zurückgehen und könnt ihr erzählen und die Lösung wäre, die würden umkehren und kommt dann nachher noch jemand anders hin. Spannenderweise bringt er jetzt einen prophetischen Ansatz da rein. Und jetzt, das müssen wir uns jetzt vorstellen. Jesus, der Sohn Gottes, der vom Himmel ist, auf die Welt kam, steht vor ihnen und erzählt ihnen die Geschichte. Jesus, der vom Jenseits kommt und der andere bringt diesen Vorschlag. Er merkt aber nicht, dass der Verstand nicht vor ihm steht. Und so ist auch die Antwort von Abraham, der sagt, du wirst im Verstandigen nicht glauben. Ein prophetisches Wort und das ist ja tatsächlich passiert. Spannenderweise, kurz nach dieser Geschichte, kommt die Geschichte, wo der Lazarus stirbt. Das wird jetzt auch ein anderer sein. Der Lazarus stirbt und Jesus holt ihn wieder aus dem Grab raus. Aber dem haben sie ja dann auch nicht geglaubt. So wie sie bei Jesus nicht glaubt. Lieber, der Text erinnert uns, dass wir und unsere Welt Jesus braucht. Egal wie gut es da geht, egal wie gut wir vielleicht nicht oder ja, Sachen können vertuschen. Wir Menschen brauchen Gott, wir sind an ihn verloren. Und das sagt ja der Text auch. Jesus sagt aber auch, und das sieht man im Zusammenhang, er will Menschen retten, er liebt uns Menschen. Und das muss unsere Motivation sein. Gott will nicht, dass wir zu ihm kommen, weil wir schon Angst haben. Er will zu ihm kommen, weil wir erkennen, dass er unser Fürsorger ist, unser himmlischer Vater. Dass er der ist, der uns liebt und interessiert ist an jedem von uns hier. Er möchte mit uns in eine lebendige Beziehung treten und dort drin leben. Glaube ich wirklich, dass meine Mitmenschen Jesus wirklich brauchen? Das ist ja so der Kern von unserem Evangelium. Wenn wir an dem zweifeln, wird auch unser Auftrag verliert an Wirkkraft. Unsere Stossrichtung. Mission fällt nicht in Afrika oder in Indien oder in Irak, sondern echt bei mir persönlich, in meinem Herz und nachher in meinem Umfeld und meine Mitmenschen, wo ich bin, wo ich gehe und stehe. Und als Kirche ist das unser Kernauftrag, den Menschen Gottes Liebe und sein Interesse an ihnen zu zeigen und zu leben. Nicht den Menschen Angst jagen, das ist auch nicht das Ziel dieser Geschichte, im Gegenteil. Das Ziel ist ja, den Menschen zu zeigen, wie Gott sie liebt und dass es einen Ort gibt, wo sie echte Gemeinschaft leben können. Der Urs Weiss hat ein brennendes Herz für Menschen und er möchte Gottes Liebe raustragen und das tut er auch. Er hat mir letztens erzählt, was er alles erlebt, wenn er unterwegs ist. Und ich habe ihn gefragt, Urs, kannst du uns nicht ein bisschen erzählen, was heute passiert, wenn Menschen bereit sind, rauszugehen? Urs, darf ich dich bitten, vorzukommen?
Ja, ich bin viel auf der Straße unterwegs, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch. Mein Ziel ist auch, nicht nur auf der Straße einfach die Liebe Gottes rauszutragen, einfach auch im Alltag. Und ich würde eigentlich gerne etwas von den Ferien erzählen, wo wir in Sri Lanka waren. Und dann zwei Sachen, wo ich auf der Straße war und einfach etwas sonst im Alltag. Dass es so gut ist. Wir waren in Sri Lanka, die ganze Familie, zuerst Dubai. Und wo wir dort in Osten über sind, Trincomalee, dort sind wir in ein Hotel gegangen. Und diese Adresse haben wir bekommen, schon hier in der Schweiz, von diesem Hotel. Von einem Christ, wir wussten, dort ist ein Christ. Und er hat uns die Adresse vermittelt von dem Hotel. Wir sind dann dort hergegangen. Und dann haben wir herausgefunden, die Person, die arbeitet dort in dem Hotel. Und sogar der Sohn arbeitet dort und die Tochter arbeitet dort in dem Hotel. Und er hat dann, der Mann hat wirklich ein brennendes Herz gehabt, auch für die Leute dort in Sri Lanka und war ja viel unterwegs gewesen. Und da habe ich ihnen so etwas erzählt, habe ich dich auch gerne auf die Straße bei uns daheim. Und zwei, drei Mal sind wir so auf das zu reden gekommen, dann sind sie auf einmal gekommen und haben gesagt, ob ich nicht würde mitkommen, am nächsten Tag. Sie gehen da so ein Dorf, von Haus zu Haus und gehen mit den Leuten beten. Und sie gehen dann in ein Haus, wo es ein bisschen mehr Leute hat und eben dort nicht können einen Input halten. Also das war ein Tag vorher dran gewesen, sie haben gesagt, halbstündiger Input. Und dann habe ich mir überlegt, ich kann ja nichts verlieren. Und habe zugesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und dann bin ich am nächsten Tag, hat mich der Joel, der Sohn von dem Mann, den ich schon von der Schweiz her die Adresse hatte, hat mich mitgenommen auf dem Töff, hat er mich da ins Dorf rausgeführt. Die Kühe hat man einmal müssen ausweichen und so. Und hat nicht so viele Leute gehabt. Und dann haben sie mich zu einem Haus hergebracht. Und mit dem habe ich natürlich dann nicht gerechnet gehabt. Da habe ich gemerkt, da sind, ein paar Leute sind dort vor dem Haus rausgehockt, die einen Stuhl her und als wir gekommen sind, sind wir auch abgehockt. Und von dort her an haben nur noch einfach ich geredet. Die hat mir vorgestellt, ich sage der Pastor from Switzerland. und dann war dort eine Frau, eine ältere Frau, vielleicht etwa 60, und die hat eine Herzoperation gehabt und sie ist aber nicht gut geworden. Und nachdem sie so ein bisschen eine Einleitung, so ein bisschen einfach, was mir Jesus bedeutet, durfte ich beten für diese Frau. Und sie hat nachher dann bestätigt, sie habe keine Schmerzen mehr. Sie hat gesagt, ich habe einen Übersetzer gehabt, ich musste das auf Englisch machen, oder? Das war für mich auch nicht so einfach gewesen. Aber die Übersetzer hat gesagt, sie soll es einfach bestätigen lassen vom Arzt. Ja, und wo das passiert ist, der ist gerade Mutter von ihr, also eine alte Frau, die ist gerade auf das aber ist die auf die Knie runter und hat einfach das Leben Jesus übergeben und konnte für sie beten. Und die andere Tochter, die auch dort war, die hat ihren Mann gerade erst verloren gehabt und ich durfte auch für sie dürfen beten. Und die hat einfach nur noch gebrüllt. Ja, und nachher dann ist es weitergegangen. Dann haben sie mich zum nächsten Haus gebracht. Und dort war eine Frau. Eine ältere Frau. Dort sind wir im Haus innen gewesen. Haben einen Stuhl hergestellt, sind wir abgehockt. Und ich habe einfach nur noch ich geredet. Und die Frau hat einfach die gute Nachricht hören. Und ich meinte, es ist die Nichte oder die Tochter, da bin ich nicht ganz draus gekommen. Aber die hat irgendwann so an einer christlichen Veranstaltung die Heilung erlebt. Magenproblem hatte ich gehabt und ist geheilt worden. Und eben die Frau hat einfach mehr hören vom Christentum. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, einfach wirklich die gute Nachricht, kurzer Art und Weise, habe ihr das können überbringen. Und ja, durch meinen Übersetzer. Und am Schluss hat sie sich bekehrt, oder? Und hat Jesus wollen aufnehmen. Ja, und dann ist es weitergegangen. Dann ist die Hauskirche Trachau, habe ich dann gemerkt. Das ist eine Hauskirche, die treffen sich dort einmal in der Woche. Es hat etwa 25 bis 30 Leute gehabt dort drinnen. Hat sie müssen warten, weil noch nicht alle dort waren. Und ich hatte einfach von mir ein Zeugnis erzählt, wie ich zu Jesus gefunden habe. Ich habe einen kleinen Input gehalten über Markus 16, 15, folgende. Und ja, das ist etwa vielleicht eine halbe Stunde gegangen. Und nachher dann haben einfach jenste Leute, die haben einfach wollen, dass ich für sie bete. Jemand hat sich bekehrt oder einfach eine neue Entscheidung getroffen. Und dann war eine Frau dort, die hat gesagt, ja, mein Mann sagt daheim, der hat so hoch Fieber. Ich durfte vorbeikommen zu ihnen heim. Und ich, ja klar, oder? Und dann ist er wieder weitergegangen ins nächste Haus und habe für den Mann gebeten. Und dann sind dort noch weitere Leute, für die habe ich auch gebeten. Und ist einfach, ja, nachher ist das fertig gewesen, oder? Und von dort bin ich der Pastor vom Switzerland gewesen, dort in Trincomalee. Ja, das war eine Begegnung gewesen. Und in Calcutta, ein bisschen weiter unten, hatte ich dann auch so eine Begegnung gehabt, in einem Gästehaus, wo wir waren. Da bin ich ein bisschen laufen zu oben. Und dort war ein zweites Gästehaus nebenan zu und da haben so junge Männer gespielt, für Russen, die haben Rugby gespielt. Nein, Cricket. Cricket. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht ein Kind komme mitspielen. Dann habe ich zu einem Herrn und gesagt, nein, also shooten schon, aber Cricket, da komme ich gar nicht raus. Oder? Und habe ihn dann gefragt, der mich angesprochen hat, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, woher kann ich dort durchlaufen? Geht das überhaupt? Und dann hat er gesagt, ja, dort hinten machen sie Yoga und so. Und dann habe ich gesagt, was? Da brauch kein Yoga, ich habe Jesus und so, oder? Und jetzt sind wir schon im Gespräch gewesen. Und dann habe ich angefangen, einfach, ich sage den Leuten viel, ich will einfach etwas Gutes tun. Ich tue Gebet anbieten, haben sie irgendeine Krankheiten oder sonst ein Gebetsanliegen? Und dann hat er gesagt, ja, er hat Rückenproblem, Knieproblem und er hat auch andere Probleme. Und dann sind wir ins Haus gegangen, dort, in das Gästehaus. Und dann habe ich gesagt, du, soll ich jetzt mal herhocken? Und dann habe ich festgestellt, dass die Beine nicht gleich lang sind. Dann habe ich für alles gebeten und das Bein ist rausgewachsen. Und er ist dann aufgestanden, oder? Er hat gesagt, er soll jetzt ein bisschen rumlaufen, oder? Und hat gesagt, ja, auch fürs Knie habe ich gebeten. Es sei wirklich gut. Er ist so rumgelaufen und dann hat er gesagt, ja, kommen zu uns zu Abend essen, oder die ganze Familie soll kommen. Und da haben wir dann nicht können, wir haben am anderen Ort schon abgemacht gehabt. Und aber er hat gesagt, wir sollen nachher dann sonst halt kommen. Und dann sind Gabi und ich sind dann zu ihm gegangen, nachher dann. Und dann hat er uns seine Lebensgeschichte erzählt und von seinen Eheproblemen und dann haben wir einfach für ihn beten und ihn segnen. Ja, und ein bisschen, ich bin in Kontakt immer noch mit ihm. Und er hat zum Beispiel am 2. August hat er eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hat gesagt, er sei jetzt bereit, einfach eine neue Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ja, ich bin so einfach dran zu einem Gebet für ihn und wir sollen doch für ihn beten. Es sind noch viel mehr Sachen passiert in Sri Lanka. Ja, ich kann jetzt nicht alles erzählen. Aber hier vielleicht noch auf der Strasse. Habe ich ein paar Sachen noch rausgepickt. Eines, mit dem Enrique bin ich da unterwegs gewesen, in der Strasse. Und dann ist ein junger Mann gekommen. Habe ich darauf angesprochen, ob ich auch für ihn beten könnte. Und er hat gesagt, ja, er hat mit dem Knieproblem, also das Kreuzband, hat er schon 4 Operationen gehabt und sei jedes Mal schlechter geworden. Und dann habe ich für ihn gebetet, habe die Hand aufgelegt, habe ich dürfen. Ich frage immer, wenn ich, ob ich das dürfe oder nicht. Und nachher habe ich gesagt, ja, das bewegen wollen. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich vorher dann nicht können und so. Dann haben wir die längste Zeit haben wir Gespräche von Jesus können erzählen, wirklich. Es war so offen, wir haben schon abgemacht, dass wir zusammen mal die Bibel lesen. Vielleicht eine halbe Stunde gegangen. Und nachher dann am Schluss hat der Enrique ihn gefragt, ja und jetzt, wie steht es mit dem Knie? Und er hat gesagt, ja, er fühlt sich wie neu geboren. Und eine andere Begegnung, das war gerade das letzte Mal, da bin ich zusammen mit dem Enrique unterwegs gewesen. Das war einfach verrückt gewesen, was wir alles erlebt haben. Wir waren eine Stunde unterwegs gewesen. Und dann haben wir gerade dort das Nächste, der Mino hat immer Junge, sind wir zu denen her. Dort war eine Lea, die hat Neurodermitis gehabt, die ich für sie beten konnte. Die Alessia, für die konnte ich am Schluss einfach sie segnen. Die Alessia hat die Bibel wählen. Ich habe die letzte, die ich alles Bibel schon verschenkt habe. Die waren so offen gewesen. Die haben einfach Zeit gehabt und ich konnte ihnen das Evangelium verkünden und wirklich darauf hinweisen. Und dann Enrique zum Beispiel, er hat jemanden getroffen gehabt, gerade nebenan zu Spanisch sprechend. Und so eine Offenheit gewesen. Also die Person, am Schluss hat die Person gesagt, ja, eben, Enrique, du hast recht, ich sollte mich wirklich wieder mehr mit der Bibel auseinandersetzen. Er hat dann Offenbarung 3,20 vorgelesen, oder? Und dann sind wir weitergegangen und dann waren 3 Männer gewesen, da in der Regelweite vorne. Und dann haben wir sie angesprochen, das war also gerade nachher dann gewesen, oder? Und da war ein Kim durch gewesen. Und dann hat er gesagt, Moller hat Knochenentzündung, zwar auf beiden Seiten, sonst hat er nur gesagt, auf dem einen. Da konnte ich auch beten für ihn. Und er hat gesagt, ja, ich finde es da so schön, dass wir jetzt einfach das möchten. Und er hat es nicht gerade bestätigen können, jetzt die Heilung, weil immer, wenn er da rumspringt, wirklich, er ist ein Leichtathlet, dann merkt er es, oder, wenn er eine Zeit lang schnell rumgesprungen ist. Aber es hat ihn so berührt gehabt. Dann hat er auf einmal zu seinen 2 Kollegen gesagt, so, gehen Sie jetzt rüber, ich muss jetzt mit Ihnen alleine reden, oder? Und dann hat er uns gesagt, er hatte 2 Begegnungen gehabt. Das eine Mal, er hat ein Licht gesehen. Er hat gesagt, wenn er da den anderen erzählt, oder, die lachen ihn nur aus. Und dann hat er aber 2 Begegnungen gehabt, das müssen wie Engel gewesen sein, die er gesehen hat. Und er hat gesagt, den habe ich wirklich gesehen. Ja, und am Schluss ist er zu uns, hat er gesagt, oh, darf ich euch nicht umarmen? Er hat uns umarmt. Und dann ist der andere, sein Kollege, ist der Drache, der von Anfang an gesagt hat, ja, er hat etwas, oder? Und hat da ist eben er hergestanden und die anderen 2 sind dann weggegangen. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat ein gebrochenes Herz. Er hat so einen Zorn und so eine Wut in sich innen. Er weiß gar nicht, was das sagt. Und er hat mir für das auch beten. Und ich habe gesagt, ja, für das kann ich auch beten. Da können wir auch beten. Es ist nicht nur ich kann für das beten. Aber jeder kann für das beten. Und das habe ich dann gemacht. Und habe ich nachher gedacht, das ist ein kurzes Gebet, oder? Das waren vielleicht 20, 30 Sekunden. Schnell gegangen. Und dann habe ich gefragt, ja, und was? Hast du gerade jetzt etwas erlebt? Dann hat er gesagt, ja. Es sagt, wie von oben die Last, die er hat, sagt, wie von oben, sagt sie einfach runtergefallen. Und ja, er hat sich so bedankt. Und ich habe ihm jeweils ein Kärtchen gegeben, wo ich meine Adresse drauf habe. Und ich bete wirklich, dass er sich melden tut. Dass, ja. Und etwas anderes war gerade zum letzten Donnerstag. Da sind Gabi und ich, das ist so ein bisschen, jetzt so ein bisschen Alltag, oder, wo ich wirklich anfange, so vieles erleben. Gabi und ich sind wandern. Am Tag vorher dann schon in der Gösgeneral gsi und dann am Donnerstag dann nochmal mit der Gabi. Und wir sind da Richtung Tammahütte gsi. Ganz, also wunderschöne Wanderung, wirklich. Und dann sind wir vielleicht etwa eine halbe Stunde lang sind wir gelaufen. Oh,
ich höre. Ah, nein. Das ist spannend.
Eine halbe Stunde etwa gelaufen auf dem Weg, oder? Und dann ist das erste Mal ein Schafherde uns entgegen zu laufen gekommen. Auf dem Weg, auf dem Wanderweg, und wir mussten runterlaufen, oder? Und dann, aber wo sie näher kommen, sind die wirklich auf die Seite gegangen, oder? Und hinten sind sie wieder in Wege, die Schafe. Und zwei, drei Minuten später haben wir gesehen, weiter vorne, wie wenn jemand auf dem Boden draussen liegt, auf dem Wanderweg, im Boden, also, ja, so zusammengekauert. Und es ist ein Mann nebenan zugestanden und der hat gesagt, steh jetzt auf. Und da, ich habe mich schon darauf eingestellt, irgendwie einfach auf Gebet eingestellt, einfach auf sie zugehen. Und Gabi auch, oder? Und dann sind wir zu ihnen her und haben gefragt, was ist Gott, wie geht's? Und er hat gesagt, ja, es ist alles gut, es ist alles gut, oder? Also halt eben die erste Reaktion, es ist alles gut. Und wir haben aber gemerkt, dass das gar nicht gut ist. Und dann haben wir gemerkt, die Frau war so stark alkoholisiert gewesen. Und ihr Mann hat das nicht sagen, einfach so, aber hat es uns zu verstehen gegeben, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, eben, wir wollen gerne einfach den Leuten etwas Gutes tun, wir können beten und so. Und dann haben sie gesagt, ja, gern. Und ja, also Gabi hat angefangen für die Frau zu beten, ich dann für ihn. Und er hat mir dann noch gesagt, ja, sie sei schwanger. Und irgendwie, wie wenn sie zerbricht irgendwie an dem Ganzen. Ja, wir haben nicht wirklich alles erfahren. Aber die sind so berührt, dann sind nur noch Tränen runtergelaufen, beiden. Sie hat sich richtig geklammert an Gabi. Und am Schluss habe ich ihm meine, sage jetzt mal, geliebte Bergbibel, wo ich schon, der bin immer unterwegs, wenn ich so ein bisschen in die Berge gegangen habe. Ich dachte, ich habe keine andere dabei gehabt, ich muss einfach ihm die schenken, oder? Und es war so bewegend gewesen. Und das ist vorgestern zu oben, haben sie sich dann gemeldet gehabt. Und da würde ich gerne schnell vorlesen. Sally Urs, ich möchte mich nochmal mega bedanken bei dir für das Gespräch gestern auf der Alp. In einer Notlage habe ich einen Menschen kennengelernt, der mir geholfen hat, in einer Situation, in der ich selber nicht mehr weiter gewusst hätte. Wo ich selber an mir gezweifelt habe. Danke dir vielmals. Mit deiner Bergbibel, die du mir überreicht hast, sind mir Tränen gekommen. Tränen vor Überraschung, vor Trauer und vor Freude. Danke. Und dann hat er kurz darauf nochmal geschrieben, weil ich habe gefragt, wie geht es seiner Frau, oder? Und dann hat er nochmal geschrieben, also, Tatjana sagte mir, das Gebet mit deiner Frau, das Gebet mit dir, hat dir irgendwie die Kraft gegeben, irgendwie eine Wärme und Geborgenheit, wie sie noch nie hatte gespürt. Und sie möchte sich selbst gerne bei deiner Frau und dir bedanken, deine Frau eventuell anrufen, um ihr ein paar Dinge zu erklären. Ja. Es gibt so ein paar Sachen einfach, wo... Es gibt noch viel mehr zu erzählen.
Danke vielmals. Also mir berührt das einfach sehr. Und ja, die Mut, die du hast. Und wie Gott dich braucht. Menschen brauchen Jesus nicht als Drohung, sondern als Hilfe. Und er muss keine Leute schicken, die gestorben sind, sondern er hat ja uns. Wir können unterwegs in seinem Namen. Gott ist unser Helfer. Der Arme in der Geschichte hat ja auch einen Namen, nämlich Lazarus. Und Lazarus heisst, Gott ist der Helfer. Ich weiss nicht, ob die Not ihn zum Lazarus gemacht hat, oder wie er zu dem Namen gekommen ist. Aber es ist ja da, und man vielleicht auch gehört jetzt hier in der Geschichte vom Urs, wenn wir den Menschen auch in der Not begegnen, sind sie oft, weil wir haben alle Not. Ich glaube, wir gehen all das Leben mit unseren Bresten, mit Herausforderungen. Und genau dort wird uns Jesus begegnen. Und hat uns eben sich erwiesen als Fürsorger, als der gute, gute Hirte. Und zum Schluss, wir sind Gottes Hände und Füße. In unserer Vision haben wir das auch so formuliert. Ich glaube, es ist gut, dass wir das immer wieder sagen und einander ermutigen. Es kann nicht jeder, oder ist vielleicht nicht jeder so begabt oder wird so gebraucht wie jetzt der Urs für auf die Strasse. Aber ich glaube, Gott will jedes brauchen an seinem Ort, was ist, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Umfeld, dass Gott uns unsere Augen öffnen kann, dass wir Gottes Liebe leben können, damit Menschen, dass Gottes Liebe Hände und Füße hat, zum Greifen wird. Wenn du gehst arbeiten und in dieser Optik am Arbeitsplatz bist, wenn du kannst beten für die Leute, offen bist, wenn du ihnen dienst, dann bist du unterwegs. Und so quasi wie Gottes Hotspot. Du bist der Ort, wo Gott, der Brennpunkt Gottes in deinem Umfeld. Und mit dieser Optik gehst du ganz anders in dein Umfeld, in deine Arbeitsstelle. Oder wenn du ins Altersheim gehst, gehst du Leute besuchen. Du begegnest ihnen in einer ganz anderen Optik. Wenn wir gehen einkaufen, Gott kann uns überall brauchen. Und ja, das finde ich so spannend. Die Geschichte zeigt aber auch, wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, ihm zur Verfügung stellen. Also es ist eigentlich ein einfacher Ansatz. Frag Gott, was du hast und fang das an zu teilen. Mit dem, was du bist und hast, mit dem dienen. Und dort drin drückt sich Gottes Liebe aus. Nachher auch am Nächsten. Und ich glaube, wenn wir das so machen, jedes spürt, wie Gott uns braucht, das, was er hat, kann teilen. Ich glaube, dann kommt Gottes Segen auf dich zurück, auf uns zurück. Ich glaube, dass heute noch Menschen offen sind für den Glauben. Wir haben es gerade gehört. Und wir haben uns als Gemeindeleitung in der Retrette auseinandergesetzt, welche Schwerpunkte wir setzen wollen. Und es ist bewusst geworden, wir wollen neu einfach den Aussenfokus stärken. Wir wollen motivieren, unseren Glauben zu leben, im Alltag Gottes Liebe zu leben und eben so, dass es passt. Und nicht auch da einander etwas überstülpen, was wir müssten, sondern da, wo wir dürfen, wo passt. Zu dir. Ja, das wäre also die Zusammenfassung schlussendlich. Was ist der nächste Schritt für dein Leben? Du hast auf deinem Stuhl ein Begleitheft. Wenn du dich mit dem Thema weiter auseinandersetzen willst, dann hast du die gute Möglichkeit. Du kannst das allein machen, du kannst das in deiner Kleingruppe machen, mit deinem Partner, in der Familie und dich einfach mehr auch in den Prozess eingeben. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe aufleuchtet und nicht Drohung. Du willst uns in Liebe begegnen und uns brauchen als Gemeinde, jedes, was ist. Danke, dass du noch heute ja, erlebbar bist, erfahrbar. Dass dich du zu uns stellst, auch wenn wir uns zu dir stellen. Dass wir wirklich so motivierende Erfahrungen können machen mit dir. Wenn wir beten, dass etwas passiert, dass der Himmel bewegt wird. Ich bitte, dass wir neu motiviert sind, wirklich unser Umfeld wahrzunehmen, unseren Nächsten zu sehen, ihn zu lieben, ihm zu dienen, ihm deine Liebe zu leben. Du siehst, wo wir stehen und wo der Ansatz ist bei jedem Einzelnen. Ich bitte wirklich, dass wir dort anfangen, bei uns selber und auf eine natürliche Art unseren Glauben können leben. Danke dir, dass du uns motivierende Erfahrungen schenken. Und ich danke dir, dass du unsere Ziele hast, an den Tisch zu kommen, oben mal zu feiern, Gemeinschaft zu haben mit dir. Das ist ja ein Ausdruck von deiner Güte, ein Ausdruck, dass du alles hingehst, um mit uns zu leben. um uns zu dienen und uns in deine Gegenwart zu führen. Herzlichen Dank. Amen. Ich lade euch jetzt ein, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Das ist ein Ausdruck, dass Jesus Gemeinschaft hat mit dir.